anschauen tun, und zwar das Thema Betten und Fasten. Und ich muss einfach gerade vorausschicken, ich werde es ein bisschen anders machen, als ich es sehr oft mache. Ich mache meistens so Auslegungspredigten, das heisst, ich gehe so ganz gezielt den Texten an, und heute möchte ich eher ein bisschen das Thema aufnehmen, als eine Auslegungspredigt und so durch die Bergpredigt durchgehen. Sondern ich möchte mehr so ein bisschen erzählen, wo ich im Moment gerade so ein bisschen dran bin, beim Thema Betten und Fasten. Eigentlich geht es bei der Bergpredigt an dieser Stelle auch mehr so ein bisschen um eine Anweisung über falsche und wahre, sagen wir mal, Frömmigkeit. So. Es wird zum Beispiel die falsche Frömmigkeit wird erwähnt, nämlich dass das Betten einfach eine Heuchlerei ist, wo man so ein bisschen öffentlich am Betten ist, dass man es alle sehen können, oder ein Fasten auch, wo da Jesus in der Bergpredigt auch als kritisch beurteilt wird, nämlich ein Fasten, wo mehr darum geht, dass man dann so weisse Gesichter hat und so ganz bleich rumläuft und sagt, hey, bin ich ein Kämpfer, gell? Und ich bin unglaublich am Fasten und so weiter. Und da sagt Jesus, hört auf, da habt ihr euren Lohn schon gehabt. Also das interessiert mich gar nicht so, wie er wirkt und was überkommt. Also mich interessiert ein ganzes tiefes Brennen. Und er sagt an dieser Stelle der Bergpredigt, sagt er, es geht mir viel mehr darum, dass es im Verborgenen geschieht und dass er die Gegenwart Gottes sucht und dass wirklich auch etwas von dieser Nähe und von dieser Dringlichkeit auch zum Ausdruck kommt. Und Jesus sagt dort an dieser Stelle, dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Und mich hat das irgendwie so, was heisst denn belohnen? Hey, dass Gott uns belohnt. Und ich glaube, es geht darum, dass das Gebet eben etwas Wirkungsvolles kann sein und vielleicht auch etwas Vollmächtiges kann sein, wo wir so eng mit dem Vater im Himmel verbunden sind, dass wirklich auch die Zwiesprache da ist und dass etwas bewegt wird, dass die Belohnung darf geschehen auf dieser Erde. Und darum möchte ich heute Morgen eigentlich viel mehr über das vollmächtige Gebet reden. Ich möchte viel mehr darüber reden, über die Ernsthaftigkeit, die eben gerade auch im Fasten soll drin liegen. Nicht, dass man wieder einmal gefastet hat und wird jetzt noch im Bauch gut oder so, sondern wirklich soll die Ernsthaftigkeit, die zum Ausdruck kommt. Kommen wir Königin Esther in Sinn, oder? Wo gesagt hat, ich habe einen ganz schwierigen Auftrag, ich muss vor den König Ahasveros und ich weiß fast nicht, wie ich das soll bewerkstelligen. Fastet und betet für mich. He. Sind ernsthafte Hinder. 3 Tage lang, dort haben sie sogar 3 Tage lang ohne Trinken und Essen, gell, haben sie wirklich sehr ernst. Es geht mir um das. Es geht mir um die Ernsthaftigkeit vor der Herztreten. Und um das ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich euch eine Geschichte bringen vom Elia. Und ich glaube, wenn wir etwas vom Betten lernen wollen, dann ist Elia eine ganz gute Gestalt, die uns da so ein bisschen Lektionen kann geben von dem ernsthaften Beten, Fasten, obwohl jetzt bei ihm nicht ganz Fasten im Vordergrund steht, sondern vielmehr die Dringlichkeit, die da ist. Der Elia hat zur Zeit vom König Ahab gewirkt als Prophet und hat grosses Gericht müssen aussprechen. Er hat gesagt, ihr seid so gottlos, ihr seid so ohne den Herr unterwegs, ich habe euch ein scharfes Gerichtswort. Und dort heisst es dann im schau mal schnell anstellen, genau. Genau, 1. Könige 18,1 heißt denn, nach mehr als 2 Jahren sagte der Herr zu Elia, geh jetzt und zeige dich, Ahab, ich werde es wieder regnen lassen. Im Jakobus steht, dass es fast 3 Jahre lang gegangen ist. Also eine grosse Zeit, wo es nicht geregnet hat. Das ist ein Gerichtswort, wo der Elia reinsprechen musste, weil der Ahab so gottlos war. Und dann noch 2, oder je nachdem, wenn man da alles zusammenrechnet tut, wie lange das nicht mehr geregnet hat, ist eine furchtbare Dürre gewesen, kommt jetzt das Erbarmen Gottes und Gott sagt, ich werde es wieder regnen lassen. Und dann ist ja in dem Kapitel, aber auf das will ich gar nicht eingehen, das ist auch sehr spannend, der große Showdown auf dem Karmel oben, gell, wo es einen Wettbewerb gibt, wo der Elia kommt und sagt, wer ist der wahre Gott? Nämlich der, der Feuer vom Himmel bringt. Und dann mit den Balspriester und so weiter, das lasse ich jetzt alles weg, das wäre auch sehr, sehr spannend. Aber nach der großen Entscheidung, nach dem Wettbewerb, wo ja Gott gewonnen hat, gell? Gott, denn der Elia ist Gebet. Und das hat mich so fasziniert. 1. Könige 18, 42. Und während Ahab aß und trank, stieg Elia zum Gipfel des Karmel hinauf. Und dort oben kniete er nieder und verbarg das Gesicht zwischen den Knien und betete. Man merkt so der Haltige allen zusammen, volles Gebet, volle Konzentration. Und nach einer Weile befahl er seinem Diener, steig auf den höchsten Punkt des Berges, blick über das Meer und dann sag mir, ob du etwas Besonderes siehst. Und der Diener ging und hielt Ausschau und meldete kein Regen in sich, doch Elia schickte ihn immer wieder, geh sie noch einmal nach. Merkt ihr etwas von der Dringlichkeit? He? 44. Oh Gott, genau. Beim siebten Mal rief der Diener, jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht größer als meine Hand. Und er befahl Elia, lauf schnell zu Ahab und sag ihm, lass sofort anspannen und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen überrascht. Und da kam auch schon ein starker Wind auf und schwarze Wolken verfinsterten den Himmel und es dauerte nicht mehr lange und ein heftiger Regen prasselte nieder. Die Geschichte fasziniert mich fast so fest wie die vorher mit dem Wettbewerb. Aber die Geschichte finde ich so faszinierend, weil da etwas zum Ausdruck kommt, wie Beten funktioniert, das ist das falsche Wort, gell? Aber wie Beten so ein bisschen abgeht. Besonders an dieser Geschichte ist, Gott will handeln. Und es heißt, ich will es regnen lassen. Und trotzdem geht der Elia dermassen beten. Und eigentlich ist es irritierend. Also wenn ja Gott sagt, es wird regnen, ich will regnen lassen, dann nachher können sie gut, also dann in dem Fall, schön. Freuen wir uns drüber, gell, kommt der Regen. Und jetzt ist trotzdem der Elia am Betten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde das ein Mysterium. Gott will, Gott kann, Gott macht, Gott ist souverän und trotzdem sollen wir beten. Ja, für was sollen wir denn noch beten, oder? Und das ist ja irgendwie so ein Geheimnis, wo wir immer wieder drinstehen. Wieso sollen wir denn noch beten, wenn er sowieso macht, was er will? Er ist ja souverän und steht über allem zusammen. Und vor allem hat er es im ersten, in dem Text, Kapitel 18 sogar noch gesagt, ich will es regnen lassen, oder? Und ich glaube, dass da so ein Geheimnis zusammenkommt, das ich sehr faszinierend finde und wo ich glaube auch, dass die Dringlichkeit eben da drin stecken tut. Gott will, dass wir mit ihm im Gebet zusammenarbeiten. Da ist etwas drin, dass mir eine Rolle spielt und manchmal sogar eine wesentliche Rolle spielt. Gott will, dass wir im Gebet mit ihm verbunden sind. Augustinus hat einmal gesagt, ohne Gott können wir nicht und ohne uns will Gott nicht. Hey, das ist die Kombination, die da so zusammenkommt, wo Gott etwas ganz Grosses vorhat. Und jetzt ist ja interessant, dass der Elia nicht einfach nach dem Wettbewerb sagt, gut, wir sind so weit, kannst du regnen lassen. Ist nicht einfach so ein Stossgebet, wo wir vielleicht auch etwa die mal so formulieren, so am Morgen so zum Haus aus und gell, Herr, hilf. He? Weißt du, wie streng das ist heute? Sondern da ist einer auf den Knien. Elia ist entschlossen und er will Ergebnis sehen und er knündet runter. Und er hat vermutlich den Kopf zwischen den Beinen und sagt, ich will etwas sehen und ich bestürme den Thron und ich komme vor dich in dieser Gegenwart. Und ich liebe die Haltung von Elia, der sagt, und jetzt bin ich mit dir verbunden und ich will etwas sehen und ich will, dass der Himmel wirklich bewegt wird. Und dann ist er auf den Knie und betet um den Regen und dann, ergebnisorientiert, he, schickt er die Diener los und sagt, kannst du mal schauen, ob es schon kommt. Ah, das finde ich schön, das finde ich schön. Manchmal beten wir so in die Luft raus und denken so nach dem Motto, wäre schon schön, wenn es noch würde, gell, so und, ja, genau. Und Herr, du weißt ja alles, gell, und so. Ich habe mit unserer Untergruppe ein Gebetsbuch und da habe ich eine Spalte hinten dran, immer für die Höckli. Und ich habe meinen Unti-Schülern gesagt, ich will euch, wir beten für diese Sachen und hinten dran hat es ein Höckli. Ich mache sehr gerne Höckli. Und ich will sehen, wie Gott am Beantworten ist. Und ich habe mit diesen Unti-Schülern wie auch einen Weg gehen, um zu sagen, wir glauben ergebnisorientiert. Das könnte jetzt auch ein bisschen schweizerisch sein, gell? Dass man so ein bisschen effizient beten. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich etwas, dass man erwartungsvoll beten soll, oder? Auf jeden Fall, der Elia ist auf den Knien und er betet und dann irgendwann sagt er so, geh schauen. Und der geht schauen und sagt nichts. Und wir wären wahrscheinlich an dem Moment schon ein bisschen irritiert. He? Und denken, will es der Herr nicht? He? Oder mein Gebet ist halt nicht so. So. Nein, er geht nochmal, betet und schickt dann wieder los und sagt, geh schauen. Und der Diener geht wieder und sagt nichts, gar nichts. Da kommt bei mir wahrscheinlich schon ins Kribbeln und so und denkt, wow, was ist los, gell? Oder vielleicht würde ich schon aufhören. He? Denke, in dem Fall nicht. Der Elia macht es ein drittes Mal, ein viertes Mal, ein fünftes Mal, ein sechstes Mal, ein siebtes Mal. Kann auch eine symbolische Zahl sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, da steckt etwas drin von Dringlichkeit, von Beharrlichkeit. Und beim siebten Mal nochmal. Und er sagt, spring und geh schauen, ob es jetzt kommt. Und beim siebten Mal sieht er fein etwas. Fein etwas. Und wir würden wahrscheinlich dann sagen, ah, in dem Fall kommt es anders. Und anders, als wir es gedacht haben und so weiter. Aber der Elia hat im Glauben gebetet und hat gesagt, es kommt richtig. Spannet eure Wegen an, rennt, was es gibt, was hast, macht, was ihr könnt. Und der Elia ist so voller Kraft gewesen, gell? Er hat ja noch den Ahab den überholt mit dem Pferdewagen. Also er ohne Pferdewagen, aber der Ahab. Er ist so in Kraft gewesen, gell? Und ist vorwärts gegangen. Die sieben Gebetsrunden, die faszinieren mich sehr. Und im Neuen Testament wird das auch kommentiert, denn das Gebet. Jakobus sagt, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen zum Beten. Es hat große Macht und es kann viel bewirken. Und ich weiß, manchmal hilft uns der Intellekt nicht so. Wir kommen dann durcheinander über und denken, ja, wenn es der Herr ja machen kann und machen will, und da ist ja eben seine Sache und so weiter, gibt es manchmal ein Durcheinander. Und ich würde euch sehr ermutigen, nehmt das beim Wort, nehmt Gott beim Wort, er sagt, wir sollen beten, wir sollen mit ihm zusammen arbeiten und wir sollen beten, es hat große Macht, kann viel bewirken. Und dann die Ermutigung an uns alle, Elia war ein Mensch wie wir. Also wir würden jetzt sagen, nein, es war schon ein bisschen anders gewesen, also schon eine Stufe höher oder so. Nein, der Jakobus sagt, es ist ein Mensch wie mir, auch einfach mit dem Herr unterwegs. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es 3,5 Jahre lang nicht. Da haben wir da eben eine größere Zahl auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete. Also ein Gebet, das wirksam ist, ein Gebet, das erwartungsvoll ist, ein Gebet, das wirklich ganz, ganz viel kann bewegen. Und trotzdem ein Mensch wie wir. Wenn ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen umdrehe, mit jedem Einzelnen ein bisschen ins Gespräch, käme ich zum Thema Gebet, käme ich wahrscheinlich auch etwa eine schwierige Geschichte zu hören. Über. Dass vielleicht Leute da sind und sagen, ah, ich habe schon so viel gebetet und es passiert überhaupt gar nicht. Oder in einem ganz, ganz wichtigen Fall, wo es mir wirklich wichtig sein wäre, dass Gott eingreift, ist auch nichts passiert. Oder so. Ich glaube, es gibt immer wieder mal auch Enttäuschungen beim Thema Gebet. Und wenn ich da so über wirkungsvolles Gebet spreche, dann ist mir schon auch wichtig, dass man über solche Sachen auch redet, oder? Dass manchmal eben nichts passiert. Und das kenne ich auch, also da ist so, oder? Dass manchmal nichts passieren tut. Und der John Eldridge hat in einem Buch, wo er über das Gebet, auch über das ernsthafte, über das vollmächtige Gebet redet, hat er so zwei Sachen erwähnt, die mir geholfen haben, auch gerade im vollmächtigen Gebet, irgendwie auch anders dahinter zu gehen. Und zwar ein erster Punkt, so eine erste Grundannahme ist, dass Gott will, dass wir geistlich wachsen. Gott will, dass wir geistlich uns entwickeln, reifer werden, verändert werden. Ich habe noch eine Bibeltextstelle rausgenommen, das zum Ausdruck kommt, dass da ein Wachstum drin ist. Im 1. Johannes 2,12 heißt es, euch, meinen Kindern, schreibe ich, weil euch die Sünden vergeben sind, das verbürgt uns sein Name. Euch Vätern schreibe ich, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an da ist. Euch Jugendlichen schreibe ich, weil ihr den Bösen besiegt habt. Wir spüren es. Es gibt verschiedenste Wachstumsstufen, wo wir drin sind mit dem Herrn. Und das ist nicht immer gleich, wie der Herr mit uns umgeht, weil er möchte, dass wir reifen. Da gibt es ganz Junge im Glauben und die haben Jesus neu entdeckt und es könnte ganz gut sein, dass da so Gebetserhörungen passieren, einfach weil Gott sie will bestärken und ermutigen und sagen, mal, es ist gut, ich will dich beschenken. Dann gibt es vielleicht eine jugendliche Phase, wo man merkt, es ist viel Ringen, viel Kampf, das Böse kommt, übertölpelt mich wieder und so weiter. Und Gott wird wieder andere Massnahmen ergreifen. Und dann gibt es vielleicht so ein geistliches Alter, wo man irgendwie die Ruhe im Herr hat, wo man einfach weiss, ich kenne den Vater schon von Anfang an, ich bin einfach vertraut mit ihm. Und da kann es ganz gut sein, dass der Herr wieder andere Massnahmen hat. Schaut, das ist ja im Natürlichen auch so. Ich mag mich erinnern, unseren ältesten Sohn, wo der angefangen hat zu laufen. Je, ist das eine Aufregung gewesen, gell? Da wird mir ja ganz peinlich, oder? Dann nachher gesehen und seine Schritte machen und sagt, was nochmal einen Schritt geben und je und Zeug und Sachen. Ist ja, darfst du nicht zuschauen, gell? Wenn du da so tust, und so am Umlaufen ist. Heute, 20 Jahre später, wäre ich sehr irritiert, wenn er so laufen würde. Ich habe eine andere Erwartung an ihn, oder? Weil er sich entwickelt hat. Aber dortmal eine Riesenfreude, oder? Mit all dem gewackeligen Zeug und Umkehren und allem zusammen. Aber 20 Jahre später würde es mich sehr durcheinander bringen, oder? Und ich glaube auch, dass Gott mit uns einen reifen Weg will gehen, weil wenn er immer nur Gott wird geben, was ich will, und alle Popcorn und Schoki und einfach immer alles kommt, ich werde vielleicht nicht reifen. Und ich glaube eben, im geistlichen Leben ist das eine wichtige Grundannahme. Gott möchte grundsätzlich, dass wir geistlich reifen und erwachsen werden. Und dann kann es sein, dass er nicht immer gleich umgeht wie mit einem kleinen Baby. Weil er möchte, dass wir eigene Schritte anfangen zu machen. Dass wir uns bewegen. Dass etwas Stabiles wird. Und das war für mich eine wichtige Erkenntnis gewesen, gerade auch beim Thema Betten. Und ich möchte, gerade auch dann, wenn es nicht gerade so kommt, wie ich es mir vorgestellt habe, will ich es Gott übergeben und sage, ich weiss, dass du mit mir einen reifen Prozess gehst. Dass das Vertrauen zu dir mehr und mehr gegründet wird. Ich habe noch eine zweite Grundannahme gefunden und das ist halt wirklich so, wir befinden uns in einem ganz, ganz massiven Krieg. Da ist eine Kollision von Reich Gottes und der Macht vom Bösen. Und wir unterschätzen wahrscheinlich sehr oft, was eben gerade beim Gebet passiert, dass da eine Machtkonfrontation ist, die aufeinander einprallen tut. Und Jesus hat sich entschieden, mit uns einen Weg zu gehen, hat sich entschieden, dass wir jetzt da Reich Gottes weiterbauen. Jesus hat gesagt, ich gehe, ihr bleibt. Ich schicke euch zwar den Heiligen Geist, der euch Kraft gibt, aber jetzt seid ihr dran, um das Reich Gottes voranzutreiben. Aber wir sollen da drin reifer werden, als reife Soldaten Gottes unterwegs sein. Und der John Eldridge hat so ein lustiges Zitat dazu. Es hüpft nicht immer. So, hä? Genau. Ganz ehrlich, eine Invasion zu unternehmen, während Gott noch daran arbeitet, dass wir erwachsen werden, sieht für mich ein bisschen danach aus, als wolle man die Normandie nicht mit einem Bataillon Marineinfanteristen zurückerobern, sondern mit der dritten Klasse von Fräulein Müller. Heute sind wir zwar nicht mehr Fräulein, gell, aber... Gott hat sich entschieden, mit uns einen Weg zu gehen und das ist eine Invasion, die da stattfindet. Weil Gott will, dass die Macht des Bösen zerstört wird und das Reich Gottes kann gebaut werden. Und er hat dich und mich eingesetzt, für das Reich zu bauen und er sagt, ich will, dass du reifer wirst, stärker wirst und du befindest dich in einem Kampf. Und wir sind es oft nicht so gewöhnt, geistlich zu kämpfen. Und darum haben wir sehr, sehr viel Anregungen im Wort Gottes, wie wir im geistlichen Kampf und im Unterwegssein eben auch reifen können. Im Johannesevangelium steht, ich sage euch die Wahrheit, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Das ist der Sinn vom Ganzen. so mit dem Herrn verbunden sein, dass er uns das auch gibt. Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Und ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Und es geht darum, dass ich in der Kindschaft in wachsen tue, wo ich den Vater immer besser verstehe. Und ich immer besser weiß, was seine Beweggründe sind, wo er im Moment dran ist. Im Galater heißt, er sollte bei uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen Rechte empfangen können. Wir sollen mehr und mehr die Vaterschaft innen wachsen, die Vertrautheit innen wachsen mit unserem Herrn. Unsere Kinder gehen anders mit mir um als fremde Kinder. Wie sie ihre Vertrautheit mit mir haben. Wir haben mal eine Zeit lang Sportschüler bei uns gehabt und die haben bei uns zu Mittag gegessen. Es war so ein Tagesschulsystem dort und dann haben die bei uns zu Mittag gegessen. Und es war ganz lustig, meine Kinder sind anders mit mir umgegangen als die, obwohl die auch 3 Jahre lang bei uns zu Mittag gegessen haben. Aber sie waren nicht meine Kinder, oder? Und ich mag mich auch erinnern, es hat einmal eine Phase gegeben, wo unsere jüngste Tochter einfach einmal wieder mal hat symbolisieren und sagen, das ist im Fall mein Papi. Und ist mal extra auf die Schoß gucken, noch beim Essen oder nach dem Essen oder wie auch. Einfach zum sagen, also ich hatte noch mal ein anderes Verhältnis. So. Und wir haben ja versucht, mit diesen Sportschülern auch das Gespräch und Nähe und so auch ein bisschen suchen. Und dann hat sie dann wahrscheinlich einmal ein bisschen gestört oder so. Dann ist sie einmal extra eben auf die Schoß gucken. So, ich habe andere Rechte. Ich darf auch selber hinter den Kühlschrank und alles zusammen. Einfach, um das wieder mal zu symbolisieren. He? Ich habe mehr Recht als ihr. Und wir sind Kinder Gottes und da sind ganz andere Rechte verbunden. Und ich glaube, es geht darum, dass wir gerade im wirkungsvollen Gebet, im vollmächtigen Gebet, in die Gegenwart Gottes hineinwachsen. Und die Recht mehr und mehr verstehen. An einer anderen Stelle sagt er sogar, wir sind seine Freunde. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht nur Sohn und Tochter, sondern auch Freunde. Und jetzt sind wir also mit denen recht bestückt. Wir sind vor dem Herrn, wir können im Gebet mit ihm reden, wir können erwartungsvoll reden und sagen, ich wünsche mir. Und dann sagen wir zum Beispiel, das ist ja auch so speziell, am Schluss, Amen. Sagen wir am Schluss Amen, und das heißt ja nicht, ich bin fertig jetzt oder so. Sondern Amen heißt, so sei es. Da meine ich. So meine ich es. Ich würde euch empfehlen, das Amen ein bisschen bewusster auszusprechen. Wenn ihr am Bett seid und wirklich erwarten möchtet, Amen, so meine ich es. Oder es gibt ja noch die Formulierung in Jesu Namen, gell? Das ist nicht, um das Gebet noch ein bisschen verschönern oder um irgendwie noch einen Titel anzusetzen, sondern in Jesu Namen heißt, mit denen Recht. Mit dem Recht, das ich habe, in Jesu Namen. So beten wir, so sind wir vor dem Herrn. Und ich glaube, dass nur schon in diesen Formulierungen Amen und im Namen Jesu eben etwas von Vollmacht zum Ausdruck kommt. Wir sind so mit dem Herrn verbunden, dass wir das auch möchten erwarten. Und gell, so heißt es ja im Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wir wollen sehen, dass die himmlische Sphäre da auf der Erde passiert. Und dass das umgesetzt wird. Und wenn da gebetet wird, dann ist offensichtlich, es ist noch nicht der volle Wille da auf der Erde. Es ist noch nicht das volle Reich auf der Erde. Sonst müsste man es ja nicht bitten, oder? Wir bitten es also aber, dass das passieren kann, dass der volle Wille passieren kann. Und ich möchte euch nochmal erinnern, in dem ganzen Obenabholen vom Himmel auf der Erde, sind wir im Wachstum, wir sind unterwegs, wir müssen reifen, zunehmen an Stärke. Es ist ein geistlicher Kampf. Satan will unmöglich, dass das Reich Gottes auf der Erde passiert. Er bekämpft das sehr massiv, sehr, sehr stark. Und er ist immer wieder da dran. Aber wir sind in Partnerschaft mit Gott und er ist unser Vater. Und wir sind in dieser grossen Verbundenheit. Und Jesus hat sehr klar gesagt, bevor er gegangen ist, dass viel Vollmacht auf uns ist. Lukas 10, 19, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen. Sie zertreten nichts. Niemand wird euch etwas anhaben. Da ist sehr große Vollmacht verliehen. Und der Paulus betet im Epheserbrief, dass uns doch die Augen aufgehen von dieser Vollmacht. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt, welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle warten, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Wirkt. Und man kann messen, kann schauen. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in den himmlischen Welten Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das ist die Vollmacht, die wir haben im Gebet. Und darum dürfen wir sehr wirkungsvoll, sehr klar auch beten. Ich würde euch am Schluss noch ein paar Schritte zeigen, wie wir in die Vollmacht reinkommen können. Weil ich glaube, das ist wachstümlich. Ich habe euch einfach ein paar Punkte noch aufgeschrieben, die wichtig sind. So ein erster Punkt ist Hingabe. Genau. Hingabe. Ich glaube, das ist ein erster wesentlicher Punkt, dass wir sagen, ich gebe mein Leben ganz dir hin. Das Problem ist beim wirkungsvollen Gebet und auch beim vollmächtigen Gebet, dass wir eben selber, sehr oft selber machen. Und dass wir uns sehr gewöhnt sind, selber das Zeug an die Hand zu nehmen. Es gibt ein altes Wort, weihen, sich Gott weihen. Finde ich sehr ein starkes Wort. Sich Gott einfach hingeben und sagen, du bist Herr, du bist Gott, du bist mächtig und ich bitte um Reinigung, ich bitte um Heiligung, ich bitte mich ganz dir weihen. Ein zweites wichtiges Wort ist, dass wir ausgerichtet sind auf den Herr. Und darum habe ich auch gebeten, dass wir noch ein bisschen längere Arbeitungszeit haben heute vor der Predigt. Arbeitungszeit hilft eben, um den Blick zu öffnen. Hilft eben zum Jesus gesehen. In Kolosser heißt es, richtet den Blick nach oben. Und Arbeit kann uns helfen, in diesen Blickwinkel hineinkommen. Und jetzt kommt natürlich das Fasten. Und ich möchte ja gar keine Anleitung geben zum Thema Fasten. Da kann man alles googlen und suchen, da gibt es sehr viele Listen, ne, und so weiter. Aber es geht eben gar nicht darum, wie man es macht. Sondern Fasten ist ein Ausdruck, dass ich ganz ernsthaft vor dem Herr will sein, grosse Erwartungen haben und auf etwas extra verzichten. Einfach zum Gott auch zeigen, das ist mir sehr wichtig. Und ob ich jetzt einmal Zeit auslasse oder einen ganzen Tag faste oder wie es die Juden etwa machen, das Nachtessen weglassen und dann über die Nacht das Morgen weglassen und das Mittag weglassen und zur Abend wieder essen. So eine verschobene Tagesfasten, oder? Oder immer drei Tage fasten, wie wir es gelesen haben beim Elia oder bei der Esther. Das ist eigentlich nicht so der Punkt. Der Punkt ist mein Herz. Oder der Punkt ist meine Ausrichtung. Und das Fasten ist für mich so ein Ausdruck von Gott, es ist mir ganz wichtig, ich verzichte jetzt ganz bewusst, dass ich dich besser kann hören, besser kann verstehen, dass ich so ganz ausgerichtet bin auf den Herrn. Und da hat auch das hörende Gebet damit zu tun. Ich glaube gerade auch, ich frage mich ja manchmal, warum dass der Elia einfach gewusst hat, dass das funktioniert mit dem Wettbewerb, oder? Wieso hat er gewusst, dass er jetzt da kann das Opfer bringen und dass der Feuer von oben runterkommt und die Baalspriester 400 an der Zahl, oder? Dass die kein Feuer überkommen. Also ich habe noch nie so einen Wettbewerb ausprobiert, oder? Mit irgendjemandem zu sagen, mein ist der lebendige Gott. Er muss das gewusst haben. Er muss das gewusst haben, gehört haben. Und wir müssen jetzt auch nicht den Elia kopieren und machen, dass der Wettbewerb auch noch machen oder so. Sondern es geht, dass man Gott hört, oder? Und zwar Gott sagt, deshalb können wir mit voller Zuversicht vor Gott treten, oder? Weil Gott uns möchte erhören. Wir dürfen bitten. Und er will erhören. Oder meine Schafe hören auf meine Stimme. Oder sehr gut gefällt mir auch noch der Jesaja-Text. Morgen für morgen öffnet er mir das Ohr, damit ich höre, wie ein Jünger hört. Geöffnet die Ohren. Ich möchte vor dem Herrn sein und lernen hören, was die Anweisungen sind. Und nicht wild durcheinander beten, sondern in dem Hören vor dem Herrn. Und dann kommt natürlich das Beten mit der Bibel, finde ich auch etwas sehr Schönes. Mache ich auch noch oftmals, dass ich ein Bibelwort nehme und bewusst das so reinbete. Zum Beispiel vielleicht vor einer Sitzung oder vor einem schwierigen Gespräch oder wie auch immer. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Oder Luther, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dass man Gottes Wort auch reinbettet. Und das Fürbitte wirklich auch die intensive Zeit ist, wo wir auf den Knien sind vielleicht auch, wo wir mir gefällt die Haltung, so der Kopf zwischen den Knien, gell? Und wir sagen, ich will sehen, dass du wirklich eingreifen tust. Beim Petrus auch ganz intensive Fürbittezeit gewesen, intervenierendes Gebet, wo man sagt, ich glaube einfach, dass du nochmal eingreifst und als zweites Mal vor der Herr kommst, ein drittes Mal, viertes Mal, fünftes Mal, sechs, sieben Mal, wirklich. Hä? Einfach das intensive Gebet auch und zum Schluss einfach nochmal der Gedanke, es ist ein geistlicher Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf und Satan will nicht, dass wir im Gebet wachsen, er will nicht, dass wir in der Vollmacht wachsen, er wird das torpedieren, er wird das abmachen und er wird ganz fest schauen, dass du viel negative Erlebnisse machst. Und zwar so viel, dass irgendwann sagst, nützt eh nicht. Und wenn er diesen Punkt erreicht hat, dann hat er schon gewonnen. Nützt eh nicht. Dann ist es passiert. Jesus möchte, dass wir mit ihm verbunden sind, obwohl er manchmal schneller wäre selber. Aber er sagt, er möchte es mit uns zusammen machen. Er möchte mit uns unterwegs sein. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, bleib dran im vollmächtigen Gebet. Bleib dran im erwartungsvollen Gebet. Gang raus und schau, ob es passiert. Aber auf dem Gebetsweg müssen wir reifen, müssen zunehmen und es ist umkämpft. Es ist sehr klar umkämpft. Und diese Sachen müssen wir im Blick haben und trotzdem mutig weitergehen und die Vollmacht nicht zu den Augen aus verlieren. Ja, ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für die Geschichte vom Elia, die uns wie auch anleitet in einem effektiven, in einem sehr wirkungsvollen, einem erwartungsvollen Gebet dahinter zu sein. Ein Elia, der so mit dir verbunden war, dass er einfach gehört und gewusst hat, was jetzt dran ist, wenn so ein Wettbewerb stattfindet tut, wenn ein Gebet dran ist, dass Regen kommt, obwohl du schon gesagt hast, es wird regnen. Ich würde dir Danke sagen für das Bild von Elia, wo wir auch lernen können, wenn er als ein treuer Beter vor dir war. Und wirklich Sachen bewegt hat. Jakobus sagt, er hat Regen können stoppen und Regen können holen. Das war sehr kraftvoll gewesen. Und ich möchte dich bitten, Vater im Himmel, dass wir in dieser Vollmacht wachsen, wie sie ist uns gegeben. Wir haben die Rechte als Kinder Gottes. Aber du willst, dass wir da drin wachsen und dass wir nicht wie kleine Kinder bleiben, die einfach einen Mucks machen und es kommt geht, sondern wo lernen, auch auf den Beinen zu stehen und wirklich echte Schritte auch selber können zu machen. In der grossen Erwartung, dass du uns begleitest, dass du mit uns kommst und dass es eine Zusammenarbeit ist, dass wir Mitarbeiter Gottes sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns vom Feind nicht so aufhalten lassen, wenn irgendwie etwas unterbrochen wird, wenn irgendetwas nicht so kommt. Ich möchte dich bitten, Vater im Himmel, dass wir lernen, auch können zu widerstehen und können sagen, nein, da lassen wir uns nicht rausbringen und dranbleiben in unserem Gebet. Wenn Simon mit Fasten, wo wir ganz bewusst diese Ernsthaftigkeit auch zum Ausdruck bringen. Und Vater im Himmel, ich möchte heute Morgen jetzt gerade auch beten für Leute, die enttäuscht sind im Gebet. Ich möchte bitten, Vater im Himmel, dass du Menschen berührst jetzt heute Morgen, die sagen, ich habe wie aufgegeben oder ich habe wie resigniert. Und ich möchte dich bitten, dass du durch den Heiligen Geist einfach da nochmal einen Schub gibst. Und dass du durch den Heiligen Geist einfach nochmal so eine Salbung gibst. Eine Salbung vom Gebet. Und sagst, ich will mit dir zusammen arbeiten. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich will, dass das eine Kooperation ist. Dass das ein Miteinander ist. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du neu aussprechen tust. Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Ich habe Grosses vor mit dir. Ich bin dein Freund. Ich möchte alles mit dir teilen. Und ich möchte, dass etwas bewegt wird durch dich. Vater im Himmel, ich bitte dich um deine Ermutigung, bitte um dein Innenreden. Und ich will dir Danke sagen, Vater im Himmel, dass du da bist. Danke, dass du segnest.